Willkommen bei Vineyard Flow, dem Vineyard-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Wir fragen, Vineyard, wer bist du? Woher kommst du? Wohin gehst du? Und was bewegt dich?
Ich bin Christian aus Hamburg und heute im Stream mit Deborah Dittmer aus München. Hey Deborah, high five!
Hi Christian, high five zurück nach Hamburg!
Und das bei der Hitze. Morgen soll der heißeste Tag des Jahres werden. Mal sehen, wie es heute wird.
Ja, ich bin jetzt hier gerade in der Vineyard München und hier geht's doch.
Hey, Deborah leitet mit ihrem Mann Daniel die Vineyard München. Sie ist Theologin und promoviert zurzeit zum Thema Gott als Schöpfer in den Psalmen. Das klingt richtig gut. Und es passt auch zu unserer Überschrift Hilfe, meine Bibel lebt. Diese Folge ist Teil einer Trilogie, in der wir uns anschauen, was die Bibel heute für uns sein kann, welches Spektrum an Sichtweisen Christen über die Bibel haben und wo wir uns als Vineyard-Bewegung in diesem Spektrum einordnen. Ich bin total happy, Deborah, eine Theologin hier mit mir zu haben. Und ich denke, wir haben ein relativ dickes Brett heute zu bohren. Fühlst du dich der Aufgabe gewachsen?
Yes, ich bin bereit.
Wow, so viel Zuversicht, toll. Bevor wir reingehen, will ich dich natürlich ein bisschen vorstellen. Du bist verheiratet, ihr habt zwei Jungs, du leitest die Vineyard München und du promovierst. Das klingt erstmal relativ voll, nach einem vollen Programm. Wie sieht denn ein typischer Tag bei dir als Gemeindeleiterin, als Mutter und als Promovierende aus?
Also so ein typischer Arbeitstag wäre, dass wir morgens die Kinder in den Kindergarten bringen. Dann habe ich den Vormittag, um an meiner Doktorarbeit zu arbeiten, meistens von zu Hause oder in der Bibliothek, in der Uni. Und mittags hole ich die Kinder vom Kindergarten ab. Dann habe ich den Nachmittag mit den zwei Jungs, mit Action und Spielplatz und was auch immer. Und dann abends sind ganz oft noch so Gemeindetermine, Leitungsteam-Treffen oder ich muss noch eine Predigt vorbereiten oder so. Im Moment ist es irgendwie sehr gut strukturiert mit vormittags, nachmittags, abends. Aber meistens kommt es dann sowieso anders. Also man muss sich immer auch ein bisschen flexibel drauf einstellen, was gerade so los ist.
Ey, das klingt echt wahnsinnig voll. Und ich erinnere mich, als wir kleine Kinder hatten, das war eine ähnliche Dynamik, eine ähnliche Aufteilung. Wir hatten damals auch Gemeinde geleitet. Ganz schön heftig. Wir haben ein bisschen in der Vorbereitung gesprochen und du hast gesagt, du bist wohl in einem Theologenhaushalt aufgewachsen. Mich würde interessieren, wann hast du eigentlich zum ersten Mal diesen Impuls gehabt, ich will das auch machen, was ich bei meinem Vater, bei meinen Eltern erlebt habe? Und wie war es denn, in einem Theologenhaushalt aufzuwachsen?
Ja, also erstmal fand ich es total cool. Ich kann mich an viele Gespräche erinnern, mit meinem Vater vor allem. Ich kann mich daran erinnern, wie er mir, da war ich wahrscheinlich so 9 oder 10 Jahre alt, da hat er mir schon so kleine Aufgaben gegeben. Hier, lies mal den und den Psalm und dann sag mir, was dir dabei auffällt. Und ich habe das geliebt. Also ich fand das richtig schön. Und ich kann mich aber auch noch erinnern, dass mein Impuls irgendwann, als ich dann älter war, so mit 16, 17, wo es auch so langsam in die Richtung geht, was möchte ich mal studieren, was für einen Beruf, nämlich, dass ich mich da eher dagegen gewehrt habe. Also dass das für mich ein Argument war, eben nicht Theologie zu studieren, weil ich das nicht so nachmachen wollte. Ich wollte irgendwie mein eigenes finden. Naja, und letztendlich war das eine total pragmatische Entscheidung, Theologie zu studieren, weil ich habe in der Zeit Daniel kennengelernt, also kurz nach meinem Abi. Und wir sind dann zusammengekommen und ich hatte eigentlich geplant, für ein Jahr ins Ausland zu gehen und mit YWIMS und eine DTS zu machen. Und dann waren wir gerade frisch zusammen und ich wusste, nee, das ist jetzt nicht dran, jetzt für ein Jahr wegzugehen. Und habe dann an der Uni geschaut, für was man sich einfach so einschreiben kann, ohne, es gibt ja sonst immer diese Fristen und NCs und so. Und das war Theologie tatsächlich. Und ich dachte mir, naja gut, also klar, es interessiert mich, es entspricht meinen Gaben, meinen Fähigkeiten und ich habe mich einfach eingeschrieben für Theologie. Und mir hat so viel Spaß gemacht, dass ich dann dabei geblieben bin. Und es war letztendlich genau das Richtige.
Wie würdest du sagen, hast du Jesus das erste Mal wirklich so erlebt?
Ich war noch sehr jung. Also ich war ja vielleicht 6 Jahre alt, 7. Und wir hatten bei uns im Gottesdienst, im Kindergottesdienst, eine Missionarsfamilie aus Südamerika. Die hatten ihre Kinder dabei und die Kinder waren in meinem Alter und die haben so erzählt, was sie dort mit Jesus erlebt haben. Die haben von Träumen erzählt, von Wundern, von Heilungen und richtig tolle, coole Stories. Und am Ende von diesem Kindergottesdienst haben sie so einen Aufruf gemacht und haben gefragt, hey, wer von euch möchte das auch? Wer von euch möchte auch so mit Jesus leben? Und in dem Moment wusste ich sofort, Gott meint mich gerade. Und ich muss jetzt Ja sagen dazu. Und ich bin nach vorne gegangen, die haben für mich gebetet. Und ich weiß noch, also ich kann mich jetzt noch an dieses Gefühl erinnern, so erfüllt zu sein mit dieser Freude und mit dieser Liebe von Gott. Und das war echt so für mich der erste Moment in meinem Leben, wo ich so eine wirkliche Begegnung hatte mit Jesus. Und und diese Entscheidung letztendlich, so mit 6 Jahren, die ist geblieben. Und dieses Jahr steht.
Also dein Einstieg mit Jesus war eigentlich, du hast gesagt, eine körperliche Begegnung und eine Herzensbegegnung. Würdest du sagen, für dich als Theologin hat Glaube inzwischen eine andere Form bekommen und ist eher in den Kopf gewandert? Oder ist da ein Ausgleich oder bist du eine Herzenstheologin?
Ich versuche, beides miteinander zu verbinden. Also ich merke, klar, wenn man Theologie studiert, dann geht es ganz stark um den Kopf. Und natürlich, ich würde sagen, dieser Bereich ist wahnsinnig gewachsen in mir durch das Studium, durch die Beschäftigung damit. Aber trotzdem ist das Herz nicht weniger geworden. So ganz im Gegenteil. Also ich merke, je länger ich Jesus kenne, je mehr ich ihn kennenlerne und mit ihm unterwegs bin, desto mehr wächst ja auch Beziehung zu ihm und nimmt auch diese Herzensebene zu. Und für mich ist das aber auch nie so ein Widerspruch, sondern es gehört zusammen. Und ich sehe das als etwas sehr Ganzheitliches.
Mhm. Wann war Glaube schwierig für dich?
Ich hatte eigentlich nie wirklich so eine Phase, wo ich richtig gezweifelt habe oder wo es richtig auf der Kippe stand. Das hatte ich nie, aber es gab schon so Phasen, also wo es oft nicht so einfach war, das praktisch zu leben oder wo ich mich wirklich sehr bewusst neu dafür entscheiden musste. Zum Beispiel, als ich so Teenie war, da hatte ich einfach keine Freunde in der Gemeinde. So, ich hatte kein Gegenüber und das war schwierig für mich. Und das war eine Zeit, wo ich mich dann auch sehr bewusst entscheiden musste, okay, ich bleib dran, ich bin weiter dabei. Und lustigerweise habe ich dann auch christliche Freunde kennengelernt und das hat mir sehr viel geholfen, in meinem Glauben auch dran zu bleiben und zu wachsen. Genau. Und dann natürlich im Studium gab es schon auch Momente, wo man dann einfach sehr vieles hinterfragt von dem, was man so bisher gelernt hat, was man über Gott gedacht hat oder über die Bibel gedacht hat. Also ich habe mir viele Fragen gestellt, aber es war nie ein grundsätzliches Infragestellen. Gibt es Gott überhaupt oder so? Ich glaube, dafür habe ich Gott schon sehr früh sehr stark erlebt, sodass ich immer wusste, ja, Gott ist da, Gott liebt mich. Ich habe eine Beziehung zu ihm und deswegen habe ich das auch nicht infrage gestellt.
Es gab Momente des Zweifelns. Was sagt Jesus zu Deborah, wenn Deborah zweifelt?
Ich glaube, Jesus sagt zu mir und zu uns allen, hey, voll okay. Ich glaube, Jesus hat überhaupt kein Problem damit, wenn wir Fragen stellen, wenn wir Dinge in Frage stellen. Das war etwas, was ich für mich irgendwann auch gelernt habe. Ey, Gott fühlt sich dadurch nicht angegriffen. Gott ist viel größer als meine Zweifel. So, das stellt Gott. Es stellt letztendlich Gott nicht in Frage, nur weil ich gerade irgendwas in Frage stelle. Und deswegen glaube ich, dass Jesus damit ziemlich entspannt ist. Und trotzdem natürlich, ich habe immer wieder versucht, in diesen Zweifeln oder in diesen, ich würde es gar nicht Zweifel nennen, sondern eher so Fragen, die nicht alleine für mich durchzukauen, sondern eben mit Jesus gemeinsam, also ihn zu fragen. Und ich glaube, das ist was anderes als grundsätzlich zu fragen, ist das alles richtig so oder so, sondern wirklich zu ihm zu gehen, ihm diese Fragen zu stellen und in dieser Beziehung mit ihm gemeinsam Dinge durchzuringen.
Ich hatte dich gefragt, wann war Glaube schwierig für dich? Wann war Bibel schwierig für dich?
Bibel an sich war nie schwierig für mich, weil ich gemerkt habe, also ich würde sagen, die Beziehung zur Bibel hat sich verändert, definitiv. Aber es war jetzt nie an sich schwierig. Es ist schwierig auf unterschiedlichen Ebenen. Ich finde es manchmal schwierig, wirklich im Alltag mich hinzusetzen und Bibel zu lesen. Also so die Bibel praktisch in meinem Alltag zu integrieren. Zum Beispiel jetzt mit zwei kleinen Kindern. Es ist super, super schwierig, in dem ganzen Tumult irgendwie die Zeit zu finden, sich wirklich in Ruhe hinzusetzen und Bibel zu lesen. Da muss ich irgendwie andere Wege oft finden. So, das ist die eine Ebene. Die andere Ebene ist, wenn es so um dieses Inhaltliche geht, dann würde ich sagen, am ehesten eben auch in meiner Studienzeit, wenn man dann Dinge lernt, wie ist die Bibel überhaupt entstanden? Also es ist gar nicht so selbstverständlich, wie wir das immer denken, dass die Bücher, die in der Bibel jetzt sind, wenn wir sie aufschlagen, dass die schon immer da waren, sondern es ist ein Prozess, in dem, ja, das irgendwelche Leute irgendwann festgelegt haben, welche Bücher da reinkommen und welche nicht und so. Und in anderen Kirchen ist das ganz anders. Und da merkt man dann schon so, oh, das sind schon so Sachen, wo man sich denkt, eben vielleicht Hilfe. Was bedeutet das alles? Worauf kann ich mich da verlassen? Aber grundsätzlich war für mich immer die Bibel etwas, was eine sehr, sehr große Bedeutung hatte für mich, für mein Leben.
Du hast gesagt, es gab eine Zeit, da hattest du keine Freunde und das war eben schwierig. Und dann hast du selber eine Jugendgruppe gegründet und hast sozusagen reagiert. Also hast gesagt, das hier ist was schief. Jetzt kann ich mich in die Ecke stellen und weinen oder ich handle und ich mache es anders. Finde ich super stark und ich finde, das ist klassisch für eine Vineyard-Gemeinde, für eine Vineyard-Community, wenn man einen Missstand sieht, dass man eigentlich die Freiheit hat, aktiv zu werden, was zu machen. Was für Gründe gibt es noch, dass du sagst, ich bin Vineyard, ich will Vineyard? Was liebst du an der Vineyard-Bewegung?
Ich liebe einfach den Umgang mit der Bibel, da kommen wir aber vielleicht noch drauf. Ich liebe dieses, wir sprechen oft über die Radical Balance. Ja, diesen Ansatz, dass wir sagen, es braucht wirklich, wir stehen auf Gottes Wort, wir stehen auf der Bibel, das ist unsere Grundlage. Und gleichzeitig leben wir mit dem Heiligen Geist und strecken uns aus nach dem Wirken des Geistes in unserem Leben, aber auch, dass er durch uns wirkt, in diese Welt hineinwirkt. Ich liebe es an der Vineyard, dass es so dieses große, ganzheitliche Bild ist und dass auch so Themen wie soziale Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit, Einsatz für die Schöpfung, dass das Themen sind, die wichtig sind und die bespielt werden und die da sein dürfen und die gefördert werden. Also es ist für mich so ein stimmiges Bild, das sich ergibt aus diesem Übernatürlichen auf eine natürliche Art und Weise und gleichzeitig aber auch wirklich in die Gesellschaft hineinzuwirken, ein Segen zu sein für diese Welt.
Superschön. Unser Thema heute ist Hilfe, meine Bibel lebt. Und es ist ja so ein bisschen ein witziger Titel. Was passiert denn bei dir, wenn du diesen Titel hörst?
Ich denke mir so, ich wünsche mir eigentlich, dass wir wegkommen von einem Hilfe, meine Bibel lebt, hin zu einem, oh wow, wie cool, meine Bibel lebt. Also zu einem, ich merke das oft, hat man so ein bisschen, ja, dieses Hilfegefühl, so, Hilfe, die Bibel, da gibt es so viele komische Stellen, ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll oder so. Also so eine Unsicherheit, die oft da ist. Würde mir eigentlich wünschen, dass wir immer mehr hinkommen zu diesem Staunen über die Bibel, was da alles drinsteckt, wie unglaublich reich die Bibel ist und wie wunderschön und wie viel es da zu entdecken gibt und ein Stück weit auch diese Angst loszulassen und eben in dieses Staunen, in diese Bewunderung reinzukommen.
Wann hat dich ein Bibeltext zuletzt aufgerüttelt?
Ich war jetzt letztes Wochenende erst bei einer Tagung, also Miteinander für Europa-Konferenz hatten wir hier in München, und ich durfte dort einen Impuls machen über Jeremia 29. In der Vorbereitung auf diesen Impuls, es geht mir übrigens ganz oft so, dass wenn ich Predigten vorbereite und mich dann so mit dem Bibeltext beschäftige, dass Gott dann in aller Linie erstmal zu mir spricht und auch ganz persönlich zu mir spricht. So, aber als ich das vorbereitet habe, da war eigentlich alles schon fertig, und dann an dem Abend vor diesem Impuls hatte ich irgendwie auf einmal noch so einen Gedanken über diesen Text, weil es ist so diese Exil-Situation, den Judäern, die sind in Babylon verschleppt, denen geht's unglaublich schlecht, das ist alles ganz schlimm, die haben allen Grund, einfach alles hinzuschmeißen. Und Gott sagt in diese Situation hinein: Suche der Stadt Bestes, in die ich euch gefangen weggeführt habe. Suche der Stadt, also Babylons Bestes, der Feinde, der Unterdrücker. Und das hat mich in dem Moment irgendwie total geflasht, eben: Wir sind dazu aufgerufen, nicht in dieser Opferhaltung zu sein. Und jetzt gerade wir heute als Christen, oh, wir verlieren so viel Einfluss in der Gesellschaft und wir werden verfolgt oder irgendwie unterdrückt. Also ich höre das immer wieder von anderen Christen so. Aber wo Gott ganz klar sagt: Hey, Suche der Stadt erst, das kommt aus dieser Opferhaltung raus. Ihr seid keine Opfer, ihr seid das Salz und das Licht dieser Erde. Und wir können nicht beides gleichzeitig sein. Wir können nicht Salz und Licht sein, wenn wir immer in dieser Opfermentalität sind. Und gleichzeitig heißt es aber auch nicht, wir sind die Sieger dieser Gesellschaft. Wir sind die Herrscher oder so. Sondern es ist so diese dienende Haltung, Suche der Stadt Bestes. So wie Jesus. Jesus war das Opfer und Jesus ist der Sieger. Deswegen brauchen wir das nicht sein, sondern wir sind einfach diese Diener, die dieser Welt dienen und Salz und Licht sind. Das hat mich echt irgendwie sehr beschäftigt noch und echt so richtig erwischt.
Das klingt sehr gut. Jesus Nachfolger auf der ganzen Welt lesen die gleiche Bibel und lesen teilweise ganz verschiedene Dinge. Wir merken heute, wenn wir in die christliche Szene auf der weltweit gucken, eine sehr diverse Sicht für die Bibel. Und ich habe mal überlegt, für mich geht das Spektrum eigentlich so von Märchenbuch bis wortwörtliche Gottesrede und Offenbarung. Ja. Wie haben sich diese Extreme eigentlich entwickelt und wo finden wir Vineyard in diesem Spektrum?
Ja, vielleicht kurz erstmal was zu diesen Extremen. Diese wortwörtliche Auslegung, die du gerade genannt hast. In der Theologie heißt das Verbalinspiration, das ist ein schönes Wort. Also das bedeutet sozusagen, Gott hat den Menschen, die diese Bibeltexte geschrieben haben, hat er wortwörtlich gesagt, wir könnten sagen diktiert, was sie da aufschreiben sollen. Also jedes Wort ist so von Gott eingegeben. Das ist eigentlich eine Auslegung, die sich relativ spät erst entwickelt hat. Also jetzt, wenn wir 2000 Jahre Kirchengeschichte anschauen, dann hat sich das eigentlich erst so vor ungefähr 300 Jahren so langsam rausgebildet. Also es ist jetzt eine relativ neuere Entwicklung. Diese andere Auslegung, wenn du sagst Märchenbuch, da wird eigentlich davon ausgegangen, dass es Gott vielleicht ja gar nicht gibt. So, also die Bibel wird als einfach ein normaler, historischer, antiker Text gelesen, so wie Sokrates und Platon und wie sie alle heißen. Und letztendlich brauchst du dafür Gott nicht. Es kann Gott auch nicht geben und du kannst trotzdem die Bibel lesen. Du kannst dann trotzdem auch was daraus ziehen, so wie eben Platon auch gute Gedanken hatte oder wie auch immer. Genau, letztendlich hat es dann natürlich nicht diese Relevanz für das eigene Leben, die sie hat, wenn ich sage, ja, das ist Gott, der da irgendwie mit am Wirken war oder so. Genau, und innerhalb von diesem großen Spektrum Märchenbuch und Verbalinspiration oder wortwörtliche Auslegung gibt es natürlich ganz, ganz viele unterschiedliche Abstufungen. Also jetzt aktuell ist zum Beispiel eine Auslegungsrichtung ganz populär, dass man sagt, also die Bibel selber oder die Schrift, die Worte, die da stehen, die sind nicht in dem Sinn von Gott inspiriert, dass Gott da irgendwie drin gewirkt hat, als diese Menschen das aufgeschrieben haben. Aber die Leute, die das jetzt heute lesen, die können dadurch inspiriert werden. Also es liegt beim Leser sozusagen. Das wäre so eine Möglichkeit. Zu deiner anderen Frage, wo steht Vinyard da drin? Ich glaube, es ist gar nicht so super leicht zu beantworten, weil wir als Vinyard ja nicht ein bestimmtes Dogma haben. Wir definieren uns nicht über so Lehrsätze, sondern wir definieren uns über Werte, die wir haben. Und für uns als Vinyard-Bewegung ist klar, wir orientieren uns an der Bibel. Die Bibel ist Maßstab für das, wie wir unser Leben leben. Und trotzdem gibt es dann einen Spielraum, in der jede Vinyard das auch für sich letztendlich unterschiedlich auslegen kann. Also es gibt nicht die eine Vinyard-Bibelauslegung, sondern es gibt verschiedene Zugänge zur Bibel, verschiedene Arten der Auslegung. Aber grundsätzlich würde ich sagen, wir glauben daran, dass Gott in der Art und Weise, wie die Bibel entstanden ist, am Wirken war. Also sei es dadurch, dass Menschen, die diese Texte geschrieben haben, von Gott inspiriert waren, nicht in dem Sinn, dass er das jetzt wortwörtlich diktiert hat, was sie schreiben sollen, aber sie hatten eine Beziehung zu Gott. Sie haben irgendwas empfangen von ihm. Jetzt die Propheten im Alten Testament zum Beispiel, sie haben etwas empfangen von ihm und sie haben das aufgeschrieben. Und natürlich, wenn sie das aufschreiben, dann fließt auch ganz viel von ihrer eigenen Persönlichkeit mit ein und von der Kultur, in der sie leben, von ihrer Prägung und so. Und das kann man auch nie so ganz ausblenden. Und trotzdem ist es etwas, wo Gott sich zeigt, wo Gott etwas von sich zeigt, in diesen Geschichten und in diesen Texten. Und es ist letztendlich auch wieder die radikale Mitte. Ja, es ist nicht das eine Extrem, es ist nicht das andere Extrem. Es ist diese radikale Mitte. Es ist irgendwie ein bisschen von beiden oder ja, so ein anderer Zugang, den wir dazu noch haben.
Also wenn ich mir so vorstelle, Jeremia meinetwegen vor tausenden von Jahren hat eine Beziehung mit Gott, hat interessante Gespräche mit Gott und empfängt Weisheiten, schreibt die auf. Und hat sich Gott denn damals schon gedacht, ja, was der Jeremia da jetzt aufschreibt, das wird später in der Bibel veröffentlicht und das soll für weitere tausende von Jahren Menschen prägen? Das ist so ein verrückter Gedanke.
Mhm. Absolut. Keine Ahnung, was Gott dabei gedacht hat. Ich glaube, Jeremia hat sich das wahrscheinlich nicht gedacht. Also, und es ist ja auch spannend, ich würde sagen, wir sehen auch bei vielen, gerade im Alten Testament, bei vielen Texten, sehen wir auch, dass die über einen sehr langen Zeitraum entstanden sind und dass das nicht eine Person war, die das ganze Buch Jesaja zum Beispiel geschrieben hat oder Jeremia, sondern das hat auch viel mit dieser jüdischen Kultur zu tun, ja, mit so einer Midrash-Kultur, wo da ein Text ist und der wird ständig neu ausgelegt. Und dann kann es vorkommen, dass da noch was dazu geschrieben wird in einer anderen Situation und so. Also es ist auch so ein Entwicklungsprozess. Aber ich glaube schon, dass Gott in diesem ganzen Prozess gewirkt hat. Und jetzt auch auf zum Beispiel Kanonbildung, ja, also welche Bücher der Bibel sind jetzt auch wirklich in der Bibel, gibt es ja auch ganz viele, die es nicht in den Kanon geschafft haben quasi. Und ich glaube, dass Gott in diesen Prozessen auch am Wirken war und er da seine Finger im Spiel hatte bei diesen Menschen, die Entscheidungen getroffen haben, welche Bücher kommen da jetzt rein und welche nicht.
Ein Namen, den Christen der Bibel geben, ist das Wort Gottes. Und für mich ist das schwierig, so mir stößt das auf, es ist für mich zu sperrig. Ist die Bibel Gottes Wort oder eher sein Buch oder noch was ganz anderes?
Also ich würde antworten, sie ist beides. Sie ist Gottes Buch, sie ist ein Buch, das ja von Menschen geschrieben wurde, die auch ihre Erfahrungen eingebracht haben, auch ihre Deutungen, ihre Prägungen und gleichzeitig ein Buch, das aber von Gott erzählt und das zeigt, wie Gott ist und was er getan hat. die Bibel erzählt so diese große Geschichte, dieses große Bild von, ja, von der Geschichte Gottes mit dieser Welt, mit der Menschheit. Aus der Perspektive der Menschen, ganz oft. Und gleichzeitig ist die Bibel für mich aber auch Gottes Wort, weil Gott durch sie spricht, also weil Gott sich in ihr zeigt und er bis heute, bis in unsere Gegenwart, in unser Leben hinein durch die Bibel zu uns spricht. Auf unterschiedliche Arten und Weisen. Also ich merke, wie Gott ganz persönlich zu mir spricht, eben durch einzelne Bibelverse, so ganz konkret in Situationen hinein. Aber ich merke auch, wie Gott zu seiner Kirche, zu seinem Volk, zum Leib Christi spricht durch die Bibel. Und es sind ganz viele Zugänge, aber deswegen ist die Bibel auch Gottes Wort.
So in der klösterlichen Tradition wird gesagt, die erste Bibel ist eigentlich die Schöpfung. Würdest du sagen, wir können die Schöpfung gleichwertig stellen zur Bibel, wenn man denn eben mit offenen Augen, mit einem offenen Herzen und Gott suchend beides anschaut?
Also ich glaube absolut, dass wir in der Schöpfung ganz viel von Gott sehen können. Dass wir ganz viel von seiner Schönheit, von seiner Weisheit entdecken können durch die Schöpfung. Ja, dass wir ihm nahe kommen können in der Natur durch das, was er geschaffen hat. Gleichzeitig würde ich sagen, also das sind zwei Sachen, die man da miteinander vergleicht, die super, super unterschiedlich sind. Ja, also die Bibel ist etwas komplett anderes. Und also ich fände es schwierig, das miteinander zu vergleichen. Für mich hat beides absolut das Potenzial, etwas von Gott zu zeigen, etwas von Gott zu offenbaren, zu uns zu sprechen, aber eben durch ganz unterschiedliche Arten.
Ich weiß, das ist ein schwieriger Gedanke und auch gar nicht so einfach zu beantworten. Aber die Bibel selber spricht ja davon, dass die sichtbaren Dinge, also die Schöpfung, Gottes Weisheit, Gottes Wesen widerspiegeln. Wenn ich jetzt an eine Kultur denke, wo Menschen gar nicht so viel lesen, wo es vielleicht keine Bücher gibt, ist es möglich, all das, was wir letztlich durch intellektuelle Fähigkeiten aus der Bibel ziehen, auch aus der Natur zu ziehen?
Ich glaube, es ist schwierig, alles aus der Natur zu ziehen, was wir sonst aus der Bibel ziehen. Ich glaube, das ist nicht möglich. Ich glaube, das geht nicht. Aber es ist natürlich, es gab immer in der Kirchengeschichte, die allermeiste Zeit waren es ja immer sehr einfache Menschen, die nicht lesen konnten, die Bibel nicht lesen konnten, die trotzdem auch eine Beziehung natürlich hatten zu Gott. Und also ich glaube, man kann absolut mit Gott unterwegs sein und an Gott glauben, ohne die Bibel zu lesen. Aber wir leben ja heute in einer ganz anderen Zeit, wo die allermeisten Menschen lesen können, wo wir Bibeln haben, die stehen uns zur Verfügung, die haben wir zu Hause, die können wir aufschlagen, wir können darin lesen. Und das ist eine andere Situation. Und da denke ich, wenn wir es nicht tun, wenn wir die Bibel nicht lesen, dann verpassen wir einfach wahnsinnig viel. Also ich stelle mir das ein bisschen so vor wie Daniel, mein Mann, schreibt mir einen total schönen Brief zum Geburtstag, ja, und schreibt daran, was er an mir schätzt und was ich ihm bedeute und so weiter. Und er gibt mir diesen Brief und ich sage, ah, cool, und stelle ihn ungeöffnet ins Regal und dann steht er da und ich lese ihn nicht und ich verpasse was. Und so ist die Bibel für mich. Das ist etwas, worin ich ganz viel von dem sehen kann, wie Gott ist, wie gut er ist und auch wie er zu mir ist, wer ich bin letztendlich und was Gott über mich sagt. Und wenn ich das nicht lese und nicht immer wieder lese, dann verpasse ich was. Und dann werde ich anders oder nicht so schnell oder ja auf eine andere Art im Glauben weiterkommen, als wenn ich wirklich die Bibel lese und mit diesem offenen Herzen regelmäßig Bibel lese.
Als ich angefangen habe, Jesus kennenzulernen, erinnere ich mich noch ganz genau. Ich war so 17, 18 und da kam dann so ein älterer Herr mit dickem Bart und hat mir so ein großes Buch in die Hand gegeben. Ich kannte das alles nicht und meinte so, hier, da steht alles drin, was du wissen musst. Badang. So. Und ich so, wow, okay, Hammer. Ich habe dann angefangen, dieses Buch zu lesen, war relativ schwierig so. Ich war jetzt auch nicht so der Superleser. Ich fand das meiste sehr schwer zu verstehen, habe mich relativ doll durchgequält. Was würdest du sagen? Steht da alles drin, was man wissen muss, um mit Gott zu leben?
Ja und nein. Das sind auch so Theologenantworten. Ich glaube, es steht eine Menge darüber drin, was es bedeutet, mit Gott zu leben. Und gleichzeitig, denke ich, reicht dieses Wissen einfach nicht. Also es reicht ja nicht, nur alles zu wissen, sondern ich muss es dann auch anwenden. Ich muss dann auch danach leben. Ich muss es umsetzen. Und ich brauche gleichzeitig auch diese Beziehung zu Gott. Ich brauche den Heiligen Geist, der in mir lebt und der mir auch zeigt, was das bedeutet. Also das Wissen allein reicht nicht. Es muss ins Herz kommen. Da haben wir wieder dieses Kopf und Herz. Es gehört zusammen. Und nur wenn das Herz auch voll ist davon, kann ich wirklich in dem leben, was die Bibel mir auch sagt, wie Leben mit Gott funktioniert.
Es ist ja eine Sache, die Bibel zu lesen. Und manchmal wird auch so gesagt, ja, du musst es einfach lesen, wie es da steht. Und mein Gefühl ist aber, ich lese eigentlich die Bibel nicht so, wie sie ist, sondern ich lese die Bibel so, wie ich bin. Das heißt, ich habe einen Filter, ich habe Gefühle, wenn ich dieses Buch aufschlage. Ich habe ganz viele Vorgedanken und suche ganz oft rein menschlich einfach nach Bestätigung von dem, was ich sowieso vermute. Und so lesen 10 Christen den gleichen Text und haben 5 oder im schlimmsten Fall 10 unterschiedliche Auslegungen.
Ja.
Was sagst du dazu?
Ich finde das erstmal total legitim, ehrlich gesagt. Ja, eben, wir sind alle Menschen mit unterschiedlichen Persönlichkeiten, mit unterschiedlichen Prägungen. Wir stehen an unterschiedlichen Punkten in unserem Glaubensleben. Das ist ja irgendwie auch das Schöne an der Bibel, dass sie so reich ist und dass sie zu jedem anders spricht. Also es ist etwas, was ich auch so im Laufe des Studiums gemerkt habe oder je mehr ich mich mit der Bibel beschäftige, ich merke das ja bei mir selber schon, dass sich auch Dinge verändern, wie ich die Bibel lese oder wie ich einzelne Bibeltexte verstehe oder so. Das merke ich ja in meinem eigenen Leben schon. Aber das ist, glaube ich, auch was total Gutes. Also für mich gibt es da jetzt nicht so das richtig und falsch in dem Sinn. Solange man wirklich mit dieser Herzenshaltung rangeht, ich möchte wirklich dadurch näher zu Gott kommen. So, ich lese gemeinsam mit Gott die Bibel. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Wenn das gegeben ist sozusagen, dann glaube ich, kann Gott auch zu jedem auf, ja, ganz anders, ganz unterschiedlich sprechen.
Ich habe manchmal das Gefühl, der Bibel wohnt wie so eine mysteriöse Kraft inne. Das heißt, ja, ich lese sie erstmal so, wie ich bin und verstehe sie so, wie ich sie vielleicht verstehen will. Und trotzdem, du hast es eben schon gesagt, wenn ich mit einer Offenheit, mit Gott zusammen Bibel lese, passiert etwas unter der Oberfläche. Ganz viele kleine Weichen werden gestellt. Ich werde beeinflusst, klingt fast zu negativ, aber ich erfahre irgendwie eine innere Umwandlung. Und Jesus sagt, das Wort Gottes fällt in die Erde und geht auf, also der Same geht auf und wird dann zu etwas Neuem.
Ja.
Also es ist wie so ein Verwandlungsprozess, der passiert, wenn wir uns diesen Worten Gottes aussetzen. Wie empfindest du das?
Absolut, total. Also die Bibel verändert uns. Sie verändert uns. Und ich glaube, deswegen ist es wichtig, die Bibel zu lesen und sich davon auch verändern zu lassen. Und das braucht eben diese Offenheit. Ich merke das bei mir auch. Es ist so beides, das zusammenkommt. Einerseits verändert sich meine Perspektive auf die Bibel. Und je mehr ich über die Bibel weiß, je tiefer ich da grabe und einsteige und studiere, desto schöner wird die Bibel für mich und desto reichhaltiger. Und ich merke, dass ich dadurch auch demütiger werde und merke so, eben, es gibt nicht diese eine Auslegung, sondern es gibt so viel. Und manchmal in der einen Phase spricht Gott durch diesen einen Vers so zu mir und in der anderen Phase so zu mir. Und beides passt aber genau in die Situation hinein. Es ist beides. Und auf der anderen Seite eben dieses, sie verändert mich. Sie bringt mich näher zu Gott. Sie korrigiert mich auch. Also ganz oft ist es ja auch, es ist nicht dieses schöne, ah, Jesus liebt mich, alles ist super, ich bin toll, ich bin seine geliebte Tochter und so weiter, sondern es ist ja auch Korrektur. Es ist manchmal auch richtig hart. Damit müssen wir auch umgehen, aber das ist so gut, weil wir das brauchen, weil wir diese Veränderung ja wollen. Wenn wir Jesus nachfolgen, dann geht es uns darum, ihm ähnlicher zu werden, und die Bibel formt uns in diese Ähnlichkeit hinein.
Wann hast du mal erlebt, dass Gott durch die Bibel deinen Kurs korrigiert hat?
Also eine ganz konkrete Situation war zum Beispiel, am Ende meines Theologiestudiums musste ich mich entscheiden, welchen Abschluss ich mache und wie es dann beruflich weitergeht für mich. Und wir haben alle in der Uni gesagt, hey, mach auf jeden Fall den Pfarramtsabschluss, geh in die evangelische Landeskirche, werd Pfarrerin. Du hast einen super sicheren Job, überall werden Pfarrer gesucht, du verdienst viel, viel mehr Geld. Und es war so dieses Jahr, hey, komm, das ist der Weg, den man gehen muss. So, und ich habe mich hingesetzt, ich bin im Wald spazieren gegangen, hatte meine Bibel dabei, habe gebetet, habe einfach, das mache ich gar nicht so oft, und da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein, ja, aber ich habe in der Situation habe ich gebetet und habe einfach die Bibel irgendwo aufgeschlagen, so mit dieser Frage im Hintergrund, so Gott, was ist mein Weg, soll ich in die Landeskirche gehen, soll ich in der Vinja bleiben, was ist dran, und habe irgendwo einfach drauf gezeigt, auf eine Stelle mit dem Finger. Und es war eine Stelle aus 2. Timotheus, und da heißt es, bleib bei dem, was du gelernt hast. Und das war für mich echt so eine Bam-Situation. Okay, und dann war es für mich sehr eindeutig, dass Gott sagt, nein, geh nicht ins Pfarramt, das ist nicht dein Weg, bleib in der Vineyard, ich will dich hier haben, hier ist deine Berufung.
Also du hast genau das erlebt, über was wir sprechen, Hilfe, meine Bibel lebt, und hat genau in meine Situation gesprochen.
Genau.
Und hat mich ganz konkret verändert.
Ja, genau, absolut.
Ich würde gerne ein bisschen über Jesus reden. Wir in Vineyard, wir lesen die Bibel im Licht von Jesus. Er ist der Schlüssel zum Verständnis und die Offenbarung von Gottes Wesen. Ich wünschte, das hätte mir damals dieser ältere Herr gesagt, als er mir dieses dicke Buch in die Hand gedrückt hat, dass er gesagt hat, hey, fang bei Jesus an, versteh erst Jesus, hör, was Jesus zu sagen hat, und dann lies den Rest der Bibel aus dem Licht Jesu heraus, aus dem Lebenswerk Jesu, aus den Lehren Jesu, aus der persönlichen Liebe, die Jesus für dich hat.
Mhm. Ja, ich glaube, die Gefahr, in der wir manchmal stehen, ist, wir folgen ja Jesus nach. Wir sind Jesus Nachfolger und nicht Bibelnachfolger. Und das ist ein Unterschied. Also ich richte mein Leben nach Jesus aus und natürlich auch nach der Bibel, weil ich in der Bibel sehe, wie geht das. Aber in erster Linie folge ich Jesus nach. Und ich merke, wir sprechen zum Beispiel auch ganz oft von der Autorität der Schrift. Ich glaube, das ist auch gar nicht falsch. Aber die Autorität der Schrift kommt ja von Gott. Also Jesus hat Autorität. Das heißt, in der Bibel selber keinem anderen Namen ist alle Macht gegeben. Ja, also die Autorität kommt von ihm. Jesus hat sie und wir folgen ihm nach, er hat Autorität über mein Leben und er darf in dieser Autorität zu mir sprechen, eben durch die Bibel. Aber ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. So in allererster Linie folge ich Jesus nach. Und das heißt auf keinen Fall, dass die Bibel dann irgendwie nicht so wichtig ist oder dass ich die dann beiseite lassen kann oder so. Auf keinen Fall, weil ja die Bibel zeigt mir ja, was das bedeutet, ihm nachzufolgen. Also ich brauche die Bibel dafür.
Hier will ich mal einhaken, Deborah. Also viele Christen würden ja gerade argumentieren mit der Bibel, gerade wo wir vielleicht unterschiedlicher Meinung sind über moralische Themen, über Lebensweisen, und die würden dann sagen, hier, Paulus schreibt doch an Timotheus, bam, 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 hier steht es in Gottes Wort, so sollen wir es machen.
Ja, da gibt es ganz viele Themen. Es war ja ganz lang dieses Thema, zum Beispiel Frauen, dürfen Frauen predigen, oder ja, wir müssen schauen, in welche Situation wurden diese Texte, in dem Fall dieser Brief, damals reingeschrieben. Also für mich ist es ganz wichtig, ich weiß, es würden mich viele anders sehen, aber für mich ist es ganz wichtig, dass wir diesen Kontext, diese Zeit, in der die Texte entstanden sind, dass wir das nicht ausblenden, sondern dass wir uns das anschauen. Und dann sehen wir sehr schnell, dass da eine Entwicklung stattgefunden hat, um in dem Beispiel zu bleiben, von Frauen haben gar nichts zu sagen, hin zu, es ist völlig selbstverständlich, dass Frauen im Gottesdienst beten und etwas sagen, etwas reden. Und dann werden halt Bedingungen genannt, in welchem Rahmen das gut funktionieren kann. Aber die Entwicklung ist absolut deutlich. Es ist eine absolute Aufwertung von Frauen und ein absolutes Zugeständnis. Frauen dürfen das, gut, wenn Frauen etwas sagen, wenn Frauen leiten. Und das müssen wir uns anschauen. Also das müssen wir studieren. Das geht nicht einfach mit dem Finger schnipsen und dann haben wir das, sondern das ist Arbeit. Da müssen wir uns reinknien. Wir müssen nachforschen, Bücher dazu lesen. Natürlich uns auch mit unterschiedlichen Positionen auseinandersetzen, finde ich auch wichtig. Aber das sind so Studierthemen sozusagen, wo es nicht reicht. Das steht da ja so, und deswegen ist es so, gerade wenn das so weitreichende Konsequenzen hat für jetzt eben für Frauen, die dann bestimmte Dinge nicht machen dürfen.
Und was würde es dann eben bedeuten, Jesus als Brille für diese Themen zu nehmen, als Linse, durch die ich diese schwierigen Themen angucke?
Ja, wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, dann sehen wir ja bei Jesus ganz klar, wie er mit Frauen umgegangen ist. Und das hat die gesellschaftlichen Normen damals total gesprengt. Also wenn wir solche Geschichten lesen wie mit Maria Magdalena, die dann kommt und die seine Füße mit ihren Tränen wäscht, die ihm dieses kostbare Salböl gibt oder so. Das sind solche Geschichten, das können wir heute, das lesen wir erstmal einfach so. Und das ist jetzt für uns gar nicht die große Sache. Aber damals war das ja völlig unmöglich, dass eine Frau einem Mann einfach so nahe kommt und dann auch noch eine Prostituierte. Also es ist irgendwie so völlig undenkbar gewesen, und es hat den gesellschaftlichen Rahmen total gesprengt, und Jesus lässt es zu und er geht auf sie ein und er stellt sie sogar als Vorbild hin und sagt, hey, wow, das ist was ganz, ganz Kostbares, Besonderes, was diese Frau hier gerade gemacht hat. Ja, wenn wir da immer wieder auch so gucken, wie geht Jesus eben mit diesen Themen, mit diesen Menschen vor allem um, glaube ich, können wir da ganz viel rausziehen für uns, was bestimmte Themen oder Umgangsformen für uns bedeuten.
Also wärst du damit einverstanden, dass wir Jesus anschauen? Gott kommt als Mensch in unsere Welt, offenbart sein Wesen. Die Bibel selber sagt, Jesus ist der unverfälschte Ausdruck des unsichtbaren Gottes. Und wir haben hier eine Bibel, ein Buch, was über tausende von Jahren zusammengesetzt wurde, die Texte. Und dann nehmen wir diesen einen Punkt in der Geschichte der Menschheit, wo Gott selber Mensch wird, und gucken Jesus an und benutzen ihn als Brille für die gesamte Schrift und beurteilen die gesamte Bibel durch Jesus. Ist das okay?
Also ich als Alttestamentlerin, ja, ich forsche ja im Alten Testament, ich tue mich damit oft schwer, wenn das gesamte Alte Testament durch diese Jesusbrille gelesen wird. Das finde ich oft sehr schwierig, weil das Alte Testament, es ist mehr als eine Hinleitung zu Jesus, und es ist mehr als ein wir können das Alte Testament jetzt nur durch Jesus verstehen. So, es zeigt eben diese Geschichte Gottes von der Schöpfung, von ganz am Anfang mit der Welt, mit Israel, mit seinem Volk, das er sich erwählt, dann funktioniert das nicht. Und letztendlich, Jesus baut dann darauf auf. Ja, also dieser Plan Gottes durch ein Volk, durch Israel, ein Segen zu sein für die Welt, für die anderen Völker, der geht so nicht auf. Und deswegen muss Jesus kommen, weil er wie das Volk Gottes in Perfektion ist, so das perfekte Israel. Also ich glaube, wir müssen es in dieser Reihenfolge verstehen. Wir können an dem Punkt, wenn es um diese Geschichte, dieses große Big Picture geht, dann können wir nicht da als allererstes Jesus und dann verstehen wir alles andere rückblickend damit. Dann, weil ich glaube, dann verstehen wir Jesus auch nicht so richtig. Dann verstehen wir die Bedeutung, die Jesus hat, warum er gekommen ist, nicht in dieser Tiefe, die es eigentlich hat. Und klar, aber ich denke schon, so diese neutestamentlichen Schriften, Briefe, da geht es ja überall um Jesus. Und auch wenn wir uns Fragen stellen über moralische Dinge, ethische Fragen, dann glaube ich, ist unser Blick da immer auf Jesus. Wie ist Jesus mit den Menschen umgegangen? Wie ist er Menschen begegnet? Und da gibt es natürlich auch nicht zu jedem Thema immer irgendwie eine Antwort. Aber was sich absolut abzeichnet in all diesen Dingen, ist die Haltung, die Jesus gegenüber Menschen hatte. Er ist gekommen, um ihnen zu dienen. Er ist ihnen absolut mit Respekt begegnet, mit ganz viel Liebe. Er hat ständig von der Liebe des Vaters gesprochen. Und das sind Sachen, die stehen dann am Anfang, wenn wir über solche ethischen und moralischen Themen nachdenken.
Also für mich persönlich ist das ein wichtiger Punkt geworden. Ich bin jetzt so um die 30 Jahre mit Jesus unterwegs. Mindestens seit 20 Jahren lese ich Bibel mit einem hohen Engagement, also eigentlich jeden Tag, und muss eigentlich immer mehr sagen, ich verstehe es nicht. Hm. Es ist mir zu kompliziert. Ich bin nicht schlau genug. So, ich lese dann noch hier das Buch und das Buch und der hat die Meinung und der stellt es so dar. Und ich habe gemerkt, eine meiner größten Sehnsüchte ist es, Menschen ihr Leben für Gott öffnen, die ihn wirklich noch gar nicht kennen und die Kirche gar nicht kennen und die Bibel gar nicht kennen, die wirklich außen stehen. Weil so einer war ich ja, als ich mit 17, 18 Jahren, als Gott mich zu sich gerufen hat, so. Und ich möchte zu diesen Menschen eine Stimme sein. Und Bibel ist dann oft ein Thema, wenn man anfängt, über Gott zu reden. So. Und ich suche nach so einer Verständnisformel, wie ich es einfach machen kann, wie ich es runterbrechen kann, wie ich, ohne eben ins Märchenbuch abzurutschen, ohne auf die Ebene zu kommen, also wirklich das Mysterium zu verlieren, auch die Kraft zu verlieren, aber wie kann ich die Bibel Menschen darstellen, die eben vielleicht wirklich anti sind, die auch verletzt worden sind. Und deswegen versuche ich so zu arbeiten, Jesus als Brille für die Bibel, zu sagen, schau halt, wie Jesus die Dinge macht. Schau nicht an, wie Paulus sie macht oder wie Petrus sie macht. Das sind halt Menschen, die ganz toll waren, aber es sind Menschen. Aber wenn du anschaust, wie Jesus es macht, dann siehst du, wie Gott Dinge macht.
Ja, ja.
Darf man diese Spannung ein Stück auflösen und sagen, schau auf Jesus?
Also ich würde da auch total unterscheiden zwischen Menschen, die Jesus nicht kennen, die nicht so mit ihm unterwegs sind, und Menschen, die jetzt schon, wie du sagst, 30 Jahre mit Jesus leben. Ja, das ist was anderes. Und da hat dann auch die Bibel eine andere Bedeutung. Und ich finde, das, was du sagst, schau auf Jesus, finde ich in so einem Gespräch absolut richtig. Also, und übrigens, falls du so eine Verstehensformel mal gefunden hast, dann sag mir gerne Bescheid. Ich hätte auch gerne so eine. Ich habe sie noch nicht gefunden und ich glaube auch nicht, dass es sie gibt. Aber Falls du sie findest, sag mir gerne Bescheid.
Okay, also statt Verstehensformel präsentiert sich die Bibel als spannungsvoll, als lebendig, immer wieder als herausfordernd, ein bisschen wie ein Werkzeug, was sich nicht kontrollieren lässt, sondern was gerne uns kontrollieren möchte, ja, was sich unserer bemächtigen möchte. Wie gehst du mit Texten um, die dir komplett gegen den Strich gehen?
Es ist für mich oft eine Abwägungssache, wie sehr ich mich da jetzt reingebe oder nicht. Es gibt Texte, die lasse ich einfach stehen. Und da sage ich, okay, es ist ein super komischer Text. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, warum Gott so handelt oder warum das da so steht. Keine Ahnung, ich kann es nicht nachvollziehen. Und ich lasse es einfach stehen. So. Und es gibt aber auch Texte, wo ich wie in so ein Ringen reingehe, aber auch ein Ringen mit Gott. Also das ist etwas, was mir wichtig geworden ist, eben das mit Gott gemeinsam anzuschauen. Also ich stelle Gott Fragen. Ich sag ihm, was ich daran nicht verstehe. Ich sag ihm, Gott, das ist doch völlig unmöglich. Wie kannst du nur jetzt eine Geschichte wie Sapphira und Ananias, die auf einmal auf der Stelle tot umfallen, weil sie da irgendwie das Geld nicht abgegeben haben in der Gemeinde und so. Und das sind dann so Dinge, wo ich mir denke, wow Gott, warum Gott, warum tust du sowas? Und ich verstehe es nicht. Und merke aber gleichzeitig auch, wie es mich demütig macht und wie ich merke, oh Gott, Gott ist so anders. Ich kann Gott nicht in eine Box packen. Gott ist so anders und es gibt so viele Dinge, die ich an Gott nicht verstehe, aber das ist auch total gut. Wenn ich alles über Gott wissen würde und alles verstehen würde, dann wäre Gott nicht mehr Gott. Und es muss so sein. Es muss Dinge geben, die ich nicht verstehe. Und ich denke mir dann immer so, oh, ich freue mich richtig doll drauf, wenn ich eines Tages bei Gott bin und wenn ich ihm all diese Fragen stellen kann und dann Antworten direkt von Gott kriege. Ich freue mich da drauf.
In welcher Gefahr stehst du eher, die Bibel zu wörtlich zu nehmen oder sie zu relativieren?
Ja, was heißt Gefahr? Also es ist beides nicht gut. Ja, also wenn wir sie zu wörtlich nehmen, es kommt natürlich dann drauf an, was wir damit machen. Wenn ich jetzt einfach nur sage, okay, ich glaube halt, dass das da so war, wie es da steht, dann hat es ja jetzt noch keinen große Auswirkungen, aber wenn es dann eben um diese ethische Fragen geht, wenn es dann auch ich als Gemeindeleitung, ich muss dann Entscheidungen treffen, die Menschen betreffen, dann kann das sehr große Auswirkungen haben für andere. Und dann gibt es Themen, wo es schon oft gefährlich werden kann. Andererseits ist es natürlich genauso gefährlich, wenn ich sage, ja, das alles, hey, das war halt da vor 2000 Jahren so, es hat keine Bedeutung mehr für mich, für uns. Kann genauso gefährlich sein. Es geht ja dann immer weiter und weiter und weiter. Also es ist dann mit dem einen Thema so und dann ist es mit dem anderen Thema vielleicht auch so. Und dann fangen wir an, immer mehr alles irgendwie so über den Haufen zu werfen. Und dieses Thema Dekonstruktion, das ist ja ein sehr, sehr großes Thema im Moment, das uns sehr viel beschäftigt. Und es ist erstmal total gut, Dinge zu hinterfragen. Und ich ermutige Leute darin, Fragen zu stellen, auch kritische Fragen über die Bibel. Das brauchen wir. Und wir brauchen auch die Räume, wo wir das zulassen können. Und gleichzeitig eben, wie ich gesagt habe, für mich ist es wichtig, das mit Gott gemeinsam zu tun und nie losgelöst davon. Und das macht den Unterschied letztendlich.
Das Ringen mit Gott, hast du das genannt? Das fand ich total schön. Also ein positives Ringen. Gib doch mal 3, 4, 5 ganz praktische Tipps. Wie kann dieses positive Ringen mit Gott bei schwierigen Bibelstellen, bei schwierigen Themen aussehen? Wie kann eine Dekonstruktion am Ende wirklich eine echte Verbesserung bringen?
Ja, für mich ist das Erste, keine Angst davor zu haben, dass ich damit Gott jetzt irgendwie verletze oder so. Also es ist, glaube ich, manchmal hat man das Gefühl, oh, ich darf das ja nicht. Ich darf Gott nicht angreifen in dem Sinn. Und das ist für mich mittlerweile, Gott ist so groß. Es gibt nichts, womit ich ihn angreifen könnte oder so. Und ich glaube, Gott fühlt sich dadurch jetzt nicht verletzt oder beleidigt, wenn ich da solche Fragen stelle. Das wäre für mich das Erste. Das Zweite wäre für mich auch zu gucken, was ist meine Haltung? Und ich möchte immer die Haltung haben, hey, letztendlich, klar, ich suche nach der Wahrheit. Es ist dieses ernsthafte Ringen auch um Wahrheit. Aber gleichzeitig möchte ich offen sein für das, dass Gott auch zu mir sprechen darf in diesem Prozess. Und nicht von vornherein sagen, ich schotte mich jetzt von Gott total ab, sondern ich bleibe offen dafür, dass er auch mir begegnen kann darin. Ja, und ich glaube, was auch absolut wichtig ist, ist mit anderen Menschen im Gespräch zu sein und im Gespräch zu bleiben. Also sich nicht alleine auf diese Reise zu begeben, sondern Leute zu haben, die das aushalten können, diese Fragen. Und die trotzdem da, ja, die gute Wegbegleiter sind, die einen einerseits ermutigen, tiefer zu bohren und weiterzugehen und andererseits aber auch immer wieder ermutigen, hey, was sagt Gott dir jetzt gerade dadurch in dieser Situation? So, also ich glaube, es wird immer dann schwierig und gefährlich, wenn wir damit total alleine sind und wenn wir keinen Raum haben, um das loszuwerden und um eben mit anderen gemeinsam darum auch ringen zu können.
Also ich habe gefragt, was für Tipps kannst du geben zu einer positiven Auseinandersetzung, zu einem positiven Ringkampf? Und ich finde die richtig toll, die drei. Ich lese sie nochmal vor. Erstens, keine Angst haben, Gott zu verletzen oder zu überfordern. Zweitens, die innere Haltung zu überprüfen. Bin ich eigentlich offen, dass Gott mich wirklich verändern und korrigieren darf? Und drittens, mit anderen gemeinsam ringen und das Ganze nicht zu einem einsamen Kampf machen. Vielen Dank, Deborah. Wir landen langsam die Session und ich würde ganz gerne noch einmal auf Jesus blenden, den ich am allertollsten finde von allen Personen der Bibel. Was ermutigt dich an Jesu Umgang mit den Schriften des Alten Testamentes?
Ich glaube, Jesus hat einfach total darin gelebt. Also er kannte sich super gut aus, der kannte die Texte teilweise auswendig. Also das ja, war damals insgesamt ja noch ganz anders, dass man wirklich viel mehr Texte auswendig gelernt hat. Und es war so, es hat so sein ganzes Sein irgendwie erfüllt, in diesen Schriften zu leben und damit umzugehen. Und ich finde es total beeindruckend bei Jesus, wie er eben das nimmt, das nicht außer Kraft setzt, aber trotzdem was Neues daraus macht, also neue Aspekte aufzeigt, neue Seiten von Gott aufzeigt oder betont, das ist ja gar nicht, es ist ja jetzt auch gar nicht neu erfunden, was er über Gott sagt, sondern es sind diese Linien, die er aufgreift, die schon da sind vorher. Und er stellt ihnen einen neuen Zusammenhang und er betont Aspekte, wie eben Gott ist dieser liebende Vater, das betont er ganz stark. Und das war vorher schon da im Alten Testament. Und er greift es auf und sagt, hey, das ist das, wie wir uns Gott vorstellen können in erster Linie. Also und gerade so dieses darin leben, darin zu wandeln, das finde ich bei Jesus ganz, ganz stark. Ja, und davon wünsche ich mir auch mehr. Also selbst jetzt, wo ich irgendwie täglich mit der Bibel zu tun habe und darin forsche, merke ich, ich will da trotzdem noch viel mehr reinwachsen. Darin, ja, nicht nur darin zu forschen, sondern in der Bibel zu leben, mit der Bibel zu leben, mit Gottes Wort in meinem Alltag.
Hilfe, meine Bibel lebt. Schauen wir nochmal auf die Vineyard-Bewegung in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Was für Challenges kommen auf uns zu in den nächsten 2 bis 3 Jahren beim Thema Bibel und was gibt dir Hoffnung?
Ich denke, wie gesagt, dieses Thema Dekonstruktion ist ein großes Thema. Das hat jetzt nicht nur mit Bibel zu tun, aber natürlich auch. Ich denke, es ist eine Challenge, mit der wir uns auch immer wieder beschäftigen müssen, mit der wir uns auseinandersetzen können und wo es eben auch darum geht, gute Gespräche zu führen, Räume zu öffnen, das zuzulassen, dass Menschen kritische Fragen stellen, auch in Bezug auf die Bibel. Und ich glaube, es braucht dann Leute, die eben auch Antworten geben können. Es gibt nicht auf jede Frage eine Antwort und das müssen wir auch nicht liefern, aber es gibt wie so Puzzlestücke, die wir Leuten geben können, die ihnen helfen, selber Antworten zu finden. Und ich glaube, es braucht diese Personen auch in der Vineyard-Bewegung, die diese Puzzlestücke zur Verfügung stellen können.
Was könnte die spezielle Stärke der Vineyard-Bewegung sein, um die Bibel, sage ich mal, in die kommenden Generationen deutschsprachiger Christen und Christinnen hineinzuretten und dagegen zu wirken, dass sie in die Bedeutungslosigkeit sinkt?
Ich glaube, es ist genau diese Kombination aus, wir stellen uns auf die Bibel als Wort Gottes, als unsere Grundlage, wir leben daraus und gleichzeitig leben wir mit dem Heiligen Geist und strecken uns nach dem Wirken des Geistes aus. Und in dieser Kombination liegt, glaube ich, unsere Stärke und das, was wir zu geben haben, was wir auch dem Leib Christi zu geben haben, aber auch Menschen, die noch gar nichts mit Jesus zu tun haben. So, und das ist etwas, was ich glaube, wo wir als Vineyard gesegnet sind damit. Und was auch was Besonderes ist, was ich nicht in jeder Kirche oder Bewegung so wahrnehme, sondern das ist was Tolles, das dürfen wir hochhalten.
Vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Viele Gedanken, die mich weitergebracht haben und die mich weiter bewegen werden.
Ja, super, gerne. Es hat mir echt richtig viel Spaß gemacht, Christian.
Ich würde am Ende gerne dir einfach erlauben, so einen kleinen prophetischen Touch reinzubringen. Was sagt denn Jesus in diesen Tagen zu Vineyard Dach?
Es gibt einen richtig coolen Spruch von John Wimber. Der hat gesagt, only Bible and we dry up, only Spirit and we blow up, but Word and Spirit and we grow up. Also auf Deutsch, nur Bibel und wir trocknen aus. Nur der Geist und wir explodieren, aber Wort und Heiliger Geist zusammen und wir wachsen, wir werden erwachsen. Und das ist etwas, was ich der Vineyard-Bewegung wirklich zusprechen möchte. Wir haben diesen Schatz, dass wir beides haben und beides voll und ganz. Nicht ein bisschen Bibel und ein bisschen Heiliger Geist, sondern ganz Bibel und ganz Heiliger Geist und das kommt zusammen und dadurch dürfen wir wachsen, dürfen wir mündig werden. Und das ist das, was wir zu geben haben für andere und für diese Welt.
Das war Vineyard Flow, der Vineyard-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Wir haben gefragt, Vineyard, wer bist du, woher kommst du, wohin gehst du und was bewegt dich? Ich bin Christian aus Hamburg und heute im Stream mit mir war Deborah Dittmer aus München. Allen Hörern und Hörerinnen wünsche ich noch einen wunderschönen sonnigen Tag und vergesst niemals im Flow zu bleiben. Bye bye.
Hast du Fragen, Wünsche oder Feedback zum Flow? Über flow@vineyard-dach.net kannst du uns erreichen. Wir freuen uns, von dir zu hören. Möchtest du den Flow unterstützen? Benutze dafür bitte PayPal unter der Adresse paypal@vineyard-dach.net.